In dem Zukunftsblockbuster The Book of Eli liegt die gesamte Welt in Schutt und Asche. Überall herrscht Chaos, Gewalt und Armut. Brutale Banden treiben überall ihr Unwesen und es ist einfach nur ein riesiges Durcheinander. Und mitten in diesem ganzen Chaos trifft man auf einen einsamen Helden, der alleine unterwegs ist, ein Wanderer namens Eli, der, wie sich im Laufe des Filmes herausstellt, auch noch blind ist. Und Eli ist unterwegs in Richtung Westen des Landes. Dort will er hin, um die wohl letzte verbliebene Bibel in Sicherheit zu bringen. Er weiß selbst nicht so recht, wohin er geht, sieht wegen seiner Blindheit auch nichts und ist doch voller Entschlossenheit und Zielstrebigkeit. Und auf seinem Weg lässt er sich von niemandem aufhalten. Weder von Banden, die ihn von seiner Bibel trennen wollen, noch von Frauen, die ihn verführen, noch von Raubtieren, die ihn angreifen wollen. Unermüdlich und entschlossen geht er immer weiter. Und unterwegs lernt er ein junges Mädchen namens Solara kennen, die sich ihm nach kurzer Zeit anschließt. Und ihr fällt sehr schnell auf, dass Eli total zielstrebig und entschlossen ist. Und so fragt sie ihn irgendwann, was ihn so antreibt. Und er antwortet sehr biblisch, ich wandle im Glauben und nicht im Schauen. Und was das denn bedeutet, will Solara wissen. Und dann sagt er, es ist der Glaube, er ist die Blume des Lichts im Feld der Dunkelheit, die mir die Kraft gibt, immer weiterzugehen. Ein einsamer Held mitten in einem riesigen Chaos, angetrieben von seinem Glauben. Helden, Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, so ist das Thema für diesen Tag. Was für Menschen, was für Helden sind das? Wer sind diese Männer und Frauen, die Gott auf unglaubliche Art und Weise gebraucht hat? Was zeichnet sie aus? Und ich bin mir ziemlich sicher, egal welche Biografie wir lesen oder welche Lebensgeschichte wir uns ansehen werden, wir werden sehr schnell merken, dass es eine Sache gibt, die sowohl die Männer und Frauen des alten Neuen Testaments als auch die Männer und Frauen aus der Kirchengeschichte ausgezeichnet hat. Und das ist ihr Glaube. Das ist ihr Glaube. Und es ist nicht einfach die Tatsache, dass sie an Gott glauben oder an Christus, sondern vor allem die Art ihres Glaubens. Es war ein lebensergreifender, ein lebensverändernder und ein lebensausrichtender Glaube, der sie zu Werkzeugen in Gottes Hand werden ließ. Er bestimmte ihre Prioritäten, ihre Entscheidungen, ihre Ausrichtung und ihre Hingabe. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr so eine Biografie lest oder so ein Lebenszeugnis hört von so einem Glaubensheld. Ich fühle mich dann immer sehr herausgefordert und beschämt. Weil der Glaube, den ich dort oft finde, ist so anders als jener Glaube-Leid, der mein Leben oft kennzeichnet. Ich finde, wenn wir uns heute so umschauen, ich hoffe, ich trete dir damit nicht nahe, aber wir haben so drei Arten von Glauben bei uns oft liegen. Wir haben Chill-Out-Glauben. Das sind so die Menschen, die irgendwie an Jesus glauben, aber dies auch nicht zu ernst nehmen wollen mit Jesus. Wir haben Zapping-Glauben. Das sind die Arten von Christen, die zwei Programme die ganze Zeit umschalten. Sie zappen von einem Programm zum nächsten. Sie wissen genau, wie man sich in der Kirche im Kontext von Christen verhalten muss und wie man sich außerhalb verhalten muss. Und so zappen sie hin und her. Und wir haben Selfie-Christen. Selfie-Christen sind diejenigen, die vorne stehen. Und Jesus ist irgendwie mit auf dem Foto, aber irgendwie hinten. Ich stehe im Vordergrund. Ich stehe im Vordergrund mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen, mit meinen Zielen. So geht es mir oft. Und was ich mir für dich und mich wünsche, ist, dass wir heute neu motiviert werden, Jesus mit noch größerer Entschlossenheit, noch größerer Leidenschaft nachzufolgen, weil er es wert ist. Und ich wünsche uns, dass uns dazu die Vorbilder aus der Bibel und der Kirchengeschichte, mit denen wir uns jetzt und auch nachher in den Seminaren beschäftigen werden, helfen. Und vor allem hoffe ich, dass du neu von der Größe dieses Gottes begeistert wirst, an den diese Männer und Frauen glaubten, an dem sie hingen mit ihrem Leben. Und ich denke, es gibt eigentlich keine bessere Person, um damit anzufangen, als Abraham. Um sich damit auseinanderzusetzen, was lebendigen Glauben macht. Weil wir bei ihm sehen, wie tief Glaube geht, wie sehr unser Innerstes berührt und verändert. Unser Herz mit all seinen Wünschen, Gefühlen und Träumen. Und dazu möchte ich uns mit uns gemeinsam einen Text anschauen, das ist aus Hebräer 11, die Verse 8 bis 19. Und ich möchte Gottes Wort lesen. Hebräer 11, Verse 8 bis 19. Das sind Gottes Worte. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Bei Abraham sehen wir, dass Glaubenshelden wegen ihres Glaubens Schritte des Gehorsams gehen, dass sie mehr sehen als das, was vor Augen ist, dass sie trotz allem vertrauen und dass sie Gott nichts vorenthalten. Jetzt hoffe ich, dass... jetzt funktioniert es. Das erste ist ein Glaube, der losgeht. David Livingstone war ein schottischer Missionar, der vor allem in Afrika für das Evangelium unterwegs war. Und wirklich beeindruckend ist, wenn man sich mit seinem Leben beschäftigt, was für Strecken dieser Mann zurücklegte, um Menschen das Evangelium zu bringen. Menschen haben mal versucht, sein Tagebuch sich anzuschauen und herausgefunden, dass er zwischen 30.000 bis 40.000 Kilometer zu Fuß gelaufen sein muss fürs Evangelium. Und von ihm stammt ein Gebet aus seinem Tagebuch, wo er sagt: Herr, sende mich, wohin du willst, aber gehe mit mir. Leg mir irgendeine Last auf, aber halte mich. Löse alle Bindungen meines Herzens, nur nicht die, die mein Herz an deines bindet. Löse alle Bindungen meines Herzens, nur nicht die, die mein Herz an deines bindet. Und dieses Gebet spiegelte seinen tiefen Glauben wider, einen Glauben, der sein Leben buchstäblich in Bewegung setzte. Und das sehen wir auch in Abrahams Leben. Ja, der Autor des Hebräerbriefs geht mit uns durch die verschiedenen Stationen von Abrahams Leben und beginnt dort, wo die Geschichte Abrahams in der Bibel beginnt. In Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Ja, die Geschichte Abrahams beginnt ja in 1. Mose 12 und sie beginnt mit der Berufung durch Gott. Ja, da lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1, und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und in Vers 4 lesen wir einfach nur: Und Abraham ging los. Ja, was wir hier sehen, ist ein beeindruckender Gehorsam. Es war ein bedingungsloser Gehorsam gegenüber einem Gott, den Abrahams Volk bis dahin noch gar nicht kannte. Gehorsam gegenüber einem Gott, der plötzlich in sein Leben eingriff und ihn wirksam berief. Abraham gehorchte augenblicklich. Wörtlich steht hier, während er noch gerufen wurde, ging er los. Augenblicklich. Und was dieser bis dato unbekannte Gott von Abraham will, ist ja nicht gerade wenig. Ja, wenn wir uns die Geschichte von Abraham durchlesen, dann neigen wir manchmal so dazu, wir lesen das drüber, ja okay, dann geh halt weg. Na? Dann geh halt weg. Nein! Wir müssen begreifen, was Abraham da eigentlich macht. Abraham lässt sein ganzes altes Leben hinter sich, seine gesicherte Existenz. Gott fordert ihn auf, einen radikalen Schnitt zu machen. Und gerade in Genesis 12 wird das deutlich, wie Gott da so eine Steigerung reinbaut. Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters. Abraham, ich meine es ernst. Und der Gehorsam Abrahams wird dadurch umso erstaunlicher, dass er loszieht, wie wir in Vers 8 lesen, ohne zu wissen, wohin er gehen würde. Er tauscht seine gesicherte Existenz gegen ein Erbe, welches er noch nie gesehen hatte. Er tauschte sein Heimatland gegen ein verheißenes Land, das er noch nie gesehen hatte. Er tauschte sein Leben bei der Verwandtschaft und im Kreise seiner Familie gegen ein Leben in Einsamkeit, ein Leben als Nomade in Zelten. Und vor allem, er verließ die sichtbaren Götzen seiner Kultur, die Religion seiner Familie und hängte sich an einen unsichtbaren Gott. An einen unsichtbaren Gott. Er ließ alle Sicherheiten hinter sich und ging los, weil der lebendige Gott ihm eine Verheißung gegeben hatte. Ja, bei Abraham sehen wir, dass lebendiger Glaube durch das Wort Gottes kommt, am Wort Gottes hängt und dem Wort Gottes folgt. Glaube kommt durch das Wort Gottes, hängt am Wort Gottes und folgt dem Wort Gottes. Und es ist gerade dieser letzte Aspekt, den der Autor uns hier deutlich macht. Glaube folgt dem Wort Gottes. Ja, Gott hat auch dir, wenn du Christ bist, eines Tages durch sein Wort den Glauben geschenkt. So auch dem ehemaligen Götzendiener Abraham, den er wirksam durch sein Wort berief. Er rief ihn und Abraham glaubte. Er hat unser Herz auch verändert. Aber der christliche Glaube hört hier nicht auf. Er bleibt ein Glaube, der unser gesamtes Leben ergreift und uns verändern will. Und das bedeutet für dich und mich ganz praktisch, ganz einfach, genau wie Abraham sind wir aufgerufen, als Kinder Gottes Dinge hinter uns zu lassen, uns davon zu trennen und Veränderung durch Gottes Wort zuzulassen. In Bezug auf Verhaltensweisen, in Bezug auf Denkmuster, auf Prioritäten. Wir sind dazu aufgerufen, aktiv zu werden und loszugehen. Wir müssen genauso manchmal unser Ur in Chaldea hinter uns lassen. Für uns als Kinder Gottes bedeutet das ganz praktisch, Gott wirklich beim Wort zu nehmen, ihn regelmäßig in unser Leben sprechen zu lassen und uns immer wieder herausrufen zu lassen. Und das kann konkrete Folgen, das wird konkrete Folgen haben. Es wird uns aus unserer geistlichen Passivität reißen. Es wird unsere innere Halbherzigkeit offenlegen. Und es wird uns sogar manchmal wehtun, weil wir Dinge zurücklassen müssen, die wir lieb gewonnen haben. Und deshalb, ich weiß nicht, ob das, was ich am Anfang der Predigt gesagt habe über die Chill-Out-, Zapping- und Selfie-Christen, vielleicht auf dich heute zutrifft. Aber stell dir einfach mal folgende Fragen. Hat Gottes Wort, sein lebendiges, unfehlbares Wort, hat es wirklich Autorität für dein Leben? Lässt du ihn regelmäßig in dein Leben hineinsprechen? Lässt du es zu, dass er auch mal dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln in Frage stellt? Ja, lässt du dich von Gott herausrufen durch sein Wort? Gibt es etwas in deinem Leben, jetzt in diesem Moment, das du eigentlich hinter dir lassen müsstest? Was ist dein Ur in Chaldea, das du zurücklassen musst? Vielleicht heute Morgen. Gibt es ein Verhalten, das du einstellen musst, weil es Gott als Sünde bezeichnet? Gibt es eine Sache vielleicht in meinem Leben, die an sich gar nicht so schlimm ist, aber die in letzter Zeit für mich so wichtig geworden ist, dass ich ihr die Liebe, die Zuwendung, die Hingabe schenke, die eigentlich nur Gott verdient? Wo sind die Götzen unserer Kultur, deines und meines Lebens, vor denen wir immer wieder hinfallen? Natürlich nur sprichwörtlich. Die wir mehr lieben und schätzen als sein Wort. Was sind die Ersatzgötter, die wir als Christen immer wieder herumtragen, weil wir uns von ihnen Sicherheit, Bedeutung und Glück versprechen? Denn nichts anderes ist ein Götze. Ein Götze ist eine Sache, von der ich mir Sicherheit, Bedeutung und Glück verspreche und der Sache mehr vertraue als Gott. Also wenn du nächste Woche, vielleicht morgen schon oder wann auch immer, die Bibel öffnest und liest, dann prüf dich einmal ganz ehrlich vor Gott, ob er dich aufruft, loszugehen, etwas hinter dir zu lassen. Du und ich, wir haben dieses Gebet von Livingston so nötig. Herr, löse alle Bindungen, außer die, die mein Herz an dein Herz bindet. Das ist der erste Punkt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wegen seines Glaubens ging Abraham nicht nur gehorsame Schritte, sondern er richtete sein Herz auf etwas, was noch nicht zu sehen war. Und dieser Blick formte seine Identität und veränderte sein Handeln. Stell dir einmal vor, du würdest dich irgendwo im 14., 15. Jahrhundert vor Christus befinden und du wärst Teil des levitischen Stammes. Und nicht nur das, du wärst auch noch dazu berufen, vor Gott dem Volk als Priester zu dienen. Also was für ein riesiges Privileg. Der Hammer, eigentlich der beste Job damals, könnte man sagen. Und eines Tages ruft Mose das ganze Volk zusammen und beginnt damit, das verheißene Land an die verschiedenen Stämme aufzuteilen. Und du hörst so zu und denkst, ah ja, die bekommen das, ja, voll gut, voll das schöne Land. Und dann hörst du, ja, die bekommen das und denkst, ja, richtig gut. Und dann kommt Mose zu euch und dann sagt er, ihr kriegt gar nichts vom Land, denn Gott ist euer Erbteil. Du hörst im Hintergrund irgendwie, was hat er gesagt? Hat er es wirklich so gemeint? Und dann sagt Gott das selber nochmal, ich bin dein Anteil und dein Erbe inmitten der Söhne Israel. Yay! Ja, wie würdest du reagieren? Gott selbst, dein Anteil und dein Erbe. Ja, ich denke, wir kommen an dieser Stelle an einen Aspekt des Glaubens, der unglaublich tief geht, der uns berührt und uns im Innersten herausfordert. Ja, der Autor des Briefes, des Hebräerbriefs, bespricht jetzt die zweite Station im Leben von Abraham. Er kommt in dem Land an, das Gott ihm als Erbe verheißen hat. Und was dort passiert, ist wirklich erstaunlich. Lesen wir nochmal die Verse 9 und 10. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja, okay, was hatten wir in Vers 8 gelesen? Abraham sollte an den Ort gehen, der ihm gehörte, das war sein Erbteil. Und jetzt ist dieser gute Mann losgezogen, hat seine Heimat, seine Familie, seine Freunde, seine gesicherte Existenz hinter sich gelassen und kommt in dieses verheißene Land und lebt dort wie ein Nomade in Zelten. Und was ich noch erstaunlicher finde, ist, dass wir lesen, dass der Glaube der Grund dafür ist, dass Abraham so lebte. Dass er sich dazu entschied, wie ein Fremdling in dem verheißenen Land in Zelten zu leben. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten. Und der Text verrät uns auch, warum. Was steht hier? Denn er erwartete, das ist Vers 10, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja, das ist der Grund dafür, dass Abraham es vorzog, in Zelten zu wohnen. Im Glauben erwartete er mehr, nämlich eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ein Vaterland, das er noch nicht sah. Abraham war so ergriffen von der Tatsache, dass Gott für ihn ein besseres, ein himmlisches Vaterland vorbereitet hat, dass er darauf verzichtete, hier Wurzeln zu schlagen. Er war so von Freude erfüllt über die Dinge, die noch kommen, dass er gar nicht daran dachte, sich hier breit zu machen. Er war so auf Gott und auf seine Verheißungen fixiert, dass es zu einer ganz spannenden Szene kommt, nämlich in 1. Mose 14, wo die Könige zu Abraham kommen und ihn belohnen wollen, weil er ihnen geholfen hat. Und er sagt zu ihnen, ich nehme euren Lohn nicht. Und eine Szene später kommt Gott zu ihm und sagt zu ihm, Abraham, ich bin dein großer Lohn. Ich bin dein großer Lohn. Abraham sah auf etwas, was mit Augen noch nicht zu sehen war. Er ergriff es im Glauben. Und das galt auch für die Gläubigen, die nach ihm kamen. Das lesen wir in den Versen 13 bis 16. Diese Menschen sahen auf die Verheißung und verstanden sich selbst als Fremde, als Menschen ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Ja, sie warteten auf ein besseres, ein himmlisches Vaterland. Sie warteten auf eine andere Stadt. Sie waren irgendwie noch hier auf der Erde, aber doch schon dort mit ihrem Herzen. Und was wir hier sehen, Leute, ist keine Weltfremdheit. Abraham war nicht weltfremd. Er war reich, er stand in politischen Verhandlungen, er führte sogar Befreiungskriege. Er stand wirklich mit beiden Beinen im Leben. Aber sein Glaube beeinflusste seinen Wandel so sehr, dass sein Leben ein Zeugnis einer großen Botschaft wurde. Gott ist besser. Gott ist genug. Die Verheißungen Gottes auf das, was noch kommt, sind meine größte Freude und nicht die irdischen Reichtümer dieses Landes. Das, was Gott für mich vorbereitet hat, ist unendlich mehr wert und besser als alle Dinge, die dieses jetzt für mich sichtbare Land jemals bieten könnte. Nun, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich finde das extrem herausfordernd, weil wir in einer Bildkultur leben. Wir leben in einer Bildkultur. Bedeutet, wir werden sehr stark geprägt, ob bewusst oder unbewusst, durch das, was wir sehen. Durch das, was wir präsentiert bekommen. In Werbungen, in Filmen, in Serien. Das sind Bilder, die uns ihre Version des guten Lebens präsentieren. Mit einer großen Botschaft: Das ist Leben. So sieht Glück aus. So sieht's aus, wenn du wirklich alles hast. Und diese Bilder sind nicht neutral, sondern sie machen etwas mit uns. Sie begeistern, faszinieren uns und sie formen unsere Identität und im Endeffekt formen sie unsere Handlungen und unsere Liebe. Glaube ist ganz anders. Er sieht auf das Unsichtbare und greift nach dem, was mit Händen nicht zu greifen ist. Und bei Abraham sehen wir, dass Gottes herrliche Zukunft seine Gegenwart veränderte. Wir sehen, wie der Blick auf das bessere Vaterland seine Identität formte, sodass es auch seinen Lebenswandel bestimmte. Er lebte wie ein Fremdling, in völliger Ausrichtung auf und in Zufriedenheit in Gott. Und genau hier liegt die Herausforderung für uns Christen, denn wir sind Fremdlinge. Das ist unsere Identität. Wir sind Pilger auf dieser Erde, wir sind nur auf der Durchreise. Und doch fallen wir immer wieder auf die Lüge Satans rein, dass das, was wir in Christus haben und die Zukunft, die Gott für uns vorbereitet hat, irgendwie nicht ausreicht. Wir glauben so oft der Lüge, dass die Reichtümer, die Gott uns in Christus schenkt, nicht genug sind. Dass die Identität, die wir in Christus haben, nicht ausreicht, sondern dass wir noch etwas mehr brauchen. Dass wir uns unsere eigene Identität kreieren müssten durch Geld, durch einen bestimmten Lifestyle, durch ein bestimmtes Aussehen, durch Sex, durch Hobbys, durch was auch immer. Und so strecken wir uns nach Dingen aus, von denen wir uns mehr versprechen. Mehr Glück, mehr Freude, mehr Sicherheit, mehr Anerkennung. Und das, wonach wir uns ausstrecken, formt letztendlich unsere Identität und unser Leben auf dieser Erde. Es wirkt sich ganz konkret auf unsere Entscheidungen aus. Unser Herz, das müssen wir wissen, ist ständig umworben von alternativen Evangelien, die uns die sichtbaren, endlichen Reichtümer dieses Lebens als besser und attraktiver verkaufen wollen, als die Reichtümer, die wir in Jesus haben, als die Identität, die wir in Jesus haben, die Sicherheit, die wir in Jesus haben. Und so fangen wir an, unser Herz an das zu hängen, was vor unseren Augen liegt. Wir sind, wie C.S. Lewis einmal so treffend geschrieben hat, wir sind Kreaturen, die viel zu schnell zufrieden sind. Wir geben uns mit den Dingen zufrieden, die wir hier sehen. Dabei bereitet Gott uns so viel mehr vor. Und wir müssen wissen, unser Leben wird früher oder später Zeichen davon tragen, welche Realität uns bestimmt. Die sichtbare Realität dieses Lebens oder Gottes unsichtbare Realität in Christus. Abraham war voll und ganz in Gott zufrieden und dem, was auch auf ihn wartete. Er brachte sein Herz in Gottes Verheißungen zur Ruhe. Er erwartete mehr, Größeres, Besseres. Und das hatte sichtbare Auswirkungen auf sein Leben. Sein Leben trug eine ganz klare Botschaft. Es gibt mehr als das hier. Es gibt mehr als das hier. Von welcher Realität ist dein Leben maßgeblich geprägt, sodass es sich auf dein Leben auswirkt? Ich richte diese Frage ganz bewusst an die von uns, die sich zu Jesus bekennen. Ist dein Leben ein Zeugnis dieser Message, die sich durch den gesamten Hebräerbrief zieht? Jesus ist besser. Jesus ist besser. Und auf unseren Kontext heutzutage bezogen, besser als Geld. Besser als jedes noch so tolle Partyleben. Besser als jede Karriere, besser als Sex, besser als die Anerkennung und Bestätigung durch Menschen. Jesus ist besser. Und ich denke, wir müssen hier alle bekennen, dass wir immer wieder vergessen, was wir in Jesus haben. Dass wir immer wieder Gottes Verheißung aus dem Blick verlieren. Dass wir vergessen, dass es etwas gibt, was alles andere weit überragt. Es hat mich gerade so bewegt, das, was wir gesungen haben. Oh, die tiefe Liebe Jesu, was brauche ich noch mehr? Was brauche ich noch mehr? Und die Antwort ist, wir leben so, als bräuchten wir eine ganze Menge mehr. Oft leben wir doch so, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Wir leben oft so, als bräuchten wir mehr. Aber das ist alles, was wir brauchen. Und deswegen haben wir dieses andere Gebet aus der Kirchengeschichte so notwendig von Jonathan Edwards, der gebetet hat, Lord, put eternity on my eyeballs. Herr, präge die Ewigkeit auf meine Augen. Auf meine Augen. Dass wir neu erkennen, was wir in Christus haben und sind, dass wir neu erkennen, dass wir in ihm ein unvergängliches, unverwelkliches Erbe haben, das uns niemand rauben kann, dass wir in ihm eine Identität haben, die unzerstörbar ist. Dass wir neu von ganzem Herzen mit unserem ganzen Leben bekennen, Gott ist besser. Kind Gottes, du darfst wissen, du hast in Jesus unendlich mehr, als die Welt dir bieten und schenken und zeigen kann. Und du bist in Jesus unendlich mehr, als die Welt jemals aus dir machen könnte. Ergreif das im Glauben neu. Und wie wichtig diese Verankerung in Gott und auf seine Realität ist, merken wir jetzt in dem nächsten Punkt, nämlich wenn es herausfordernd wird im Leben für Abraham und auch für uns, dass das so wichtig ist. Ein Glaube, der trotz allem vertraut. William Carey ist bestimmt einigen von euch bekannt, der lange Zeit ja Missionar in Indien war, über 35 Jahre. Aber in diesen 35 Jahren erlebte er nur eine Handvoll von Bekehrungen. 35 Jahre voller Arbeit und so wenig sichtbare Frucht. Und trotzdem arbeitete Carey weiter und weiter. Er arbeitete sozusagen im Glauben. Und so kann man heute sagen, dass ein Großteil der missionarischen Arbeit, die bis heute in Indien getan wurde, nur möglich war wegen seiner Vorarbeit. Ja, zum Beispiel die Übersetzung der Bibel in mehrere indische Dialekte. In einer Predigt, die er kurz vor seiner Abreise auf das Missionsfeld hielt, predigte er über Jesaja 54 und er sprach über Gottes große Verheißung, ein Volk aus allen Nationen und Ecken der Erde zu sammeln. Und seine Predigt hatte zwei große Punkte. Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Erwarte Großes von Gott, unternimm Großes für Gott. Und das tat er. Er erwartete Großes von Gott und deshalb unternahm er Großes für Gott, auch wenn er die Erfolge nicht sah. Und das ist ein weiterer Charakterzug des Glaubens. Er ist ein herzliches Vertrauen trotz aller Umstände. In Vers 11 und 12 lesen wir, durch Glauben empfing Abraham auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Ja, aus menschlicher Sicht war es unmöglich, dass Abraham und Sarah noch ein Kind bekommen würden. Sarah war unfruchtbar und sie waren beide schon lange altersmäßig nicht mehr in der Lage, ein Kind in die Welt zu setzen. Man kann sogar hinzufügen, dass sowohl Abraham als auch Sarah nicht mehr so recht daran glauben konnten. Beide hatten sogar darüber gelacht, als ihnen das wieder angekündigt wurde. Ja, Sarah wollte das Problem sogar selbst in die Hand nehmen und überredete Abraham dazu, mit Hagar ein Kind in die Welt zu setzen. Ja, dieser Zweifel an der Verheißung zeigt uns auf jeden Fall, dass Abraham kein Übermensch war. Wahrscheinlich waren sie beide mit der Zeit einfach müde geworden, auf Gottes Verheißungen zu vertrauen. Zu lange haben sie warten müssen. Und mit fortschreitendem Alter kam auch immer mehr Zweifel daran, ob Gott seine Verheißung noch erfüllen würde. Aber dieser Zweifel muss verschwunden sein, denn in unserem Text steht, dass Abraham den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Abraham und seine Frau waren ständig versucht, auf die natürlichen biologischen Gegebenheiten zu gucken. Und die Natur schien in diesem Moment die besseren Argumente zu haben. Aber im Glauben ergriffen sie letztendlich die Verheißung Gottes und vertrauten darauf, dass Gott sein Wort halten wird. Ich habe mich manchmal gefragt, warum hat Gott eigentlich so lange gewartet damit? Warum hat er ihnen den Sohn nicht geschenkt, als beide Jünger waren? Nein, Gott lässt sie warten. Er lässt sie alt werden. Er lässt sie erkennen, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage sind, Kinder zu kriegen. Er führt sie in die Lage, dass sie nur noch darauf vertrauen können, dass Gott sein Wort hält. Denn was hatte Gott Abraham versprochen in 1. Mose 12? Ich will dich zu einem großen Volk machen. Abraham, nicht du selbst machst dich zu einem großen Volk, sondern ich mache dich zu einem großen Volk. Er hatte Abraham nicht dazu aufgefordert, sich zu vermehren wie Adam und Noah, sondern hatte gesagt, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Am Anfang seines Lebens stand eine Verheißung, kein Befehl, sodass Abraham und Sarah lernen mussten, auf Gottes Verheißung zu vertrauen. Das ist so relevant für unser Leben, oder? Zunächst einmal, weil die Grundlage unseres Glaubens Verheißungen sind und nicht Befehle. Die Grundlage unseres Glaubens sind Gottes Zusagen. Aber da ist noch etwas anderes. Wie oft sind wir aufgrund unserer äußeren Umstände versucht, nicht mehr Gott und seinen Verheißungen zu vertrauen, sondern unsere eigenen Wege zu gehen? Wie auch Abraham und Sarah. Äußere Umstände, und dazu kommen dann starke innere Gefühle, können dazu führen, dass wir Gottes Verheißungen, seinem Wort und seiner Idee für unser Leben nicht mehr vertrauen, sodass wir uns dazu entscheiden, eigene Wege zu gehen, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Und gerade für junge Menschen ist das extrem relevant, wenn es um die Partnerwahl geht. Wo der berechtigte Wunsch nach einem Partner einfach da ist, man aber einfach nicht mehr warten kann und alle Ideen und Ordnungen Gottes über Bord wirft, weil man sich so sehr danach sehnt. Jünger Jesu zu sein, bedeutet ganz einfach und konkret, Gottes Worten mehr zu vertrauen und zu gehorchen als meinen eigenen Gefühlen. Es bedeutet ganz konkret daran festzuhalten, dass sein Wort gilt, auch wenn die äußeren Umstände ein großes Fragezeichen in mein Herz brennen. Jünger Jesu zu sein bedeutet, wie Petrus, diesen einfachen, aber alles entscheidenden Satz zu meinem Lebensrhythmus zu machen. Aber auf dein Wort. Herr, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, das sind meine Gefühle, du kennst sie, das sind meine Sehnsüchte, das sind meine Wünsche, du siehst alle Umstände, aber auf dein Wort, aber auf dein Wort. Und da ist sogar noch mehr. Wie oft kommen auch wir als junge Menschen in Situationen, wo wir einfach nur noch aufhören wollen zu hoffen, weil die Umstände zu kompliziert sind, das Chaos zu groß und die Sünde zu schwer. Wir machen frustrierende Erfahrungen in der Gemeinde, in unserem Dienst, sind entmutigt und wollen alles hinschmeißen. Vielleicht gehst du gerade auch durch großes Leid, durch einen tiefen Schmerz. Vielleicht, weil eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Vielleicht, weil ein lieber Mensch aus deinem Leben gerissen wurde. Und ich will dir heute Morgen sagen, auch wenn die Umstände, in denen du gerade steckst, die besseren Argumente zu haben scheinen, und die Wahrheit der Verheißungen Gottes scheinbar zerbricht unter dem Druck deiner Gegenwart. Es gibt ein Argument, welches alles andere aussticht. Und das ist die Tatsache, dass unser Gott ein Gott des Bundes ist. Er hat einen Bund mit dir geschlossen im Blut seines Sohnes. Und wird niemals davon abweichen, dir Gutes zu tun. Und auch wenn deine Gefühle dich runterziehen, wenn dein Herz dich verklagt und wenn der Feind dir dein sichtbares Unvermögen um die Ohren wirft, Gottes Verheißungen, die dir in Christus gegeben sind, stehen felsenfest. Halte das fest in deinen Leiden, in deiner Einsamkeit, in deiner Not, in deinen Kämpfen. Ruhe in diesen Verheißungen Gottes. Predige diese dir immer wieder selber und ergreif sie immer wieder neu. Wir dürfen immer weiter glauben, nicht weil unser eigener Glaube besonders groß ist, sondern weil Gott und seine Verheißungen so groß sind. Christlicher Glaube, Leute, christlicher Glaube ist durch und durch getragener Glaube, getragen von Gottes Verheißungen. Und in Abrahams Leben sehen wir, dass dieser Glaube extrem weit geht, womit wir zum letzten Punkt kommen, zur letzten Station unseres Textes, nämlich ein Glaube, der nichts zurückhält. Ich habe zu Beginn diese drei Arten von Christen euch vorgestellt. Die Chill-Out-Christen, die Selfie-Christen und die Zapping-Christen. Und es sind vor allem die Selfie-Christen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Ideen, ihre Wünsche und eben nicht Gott im Vordergrund haben. Wenn man so will, musste ich vor kurzem dran denken, haben sie Tom Walkers My Way, My Way, ihr kennt vielleicht diesen Song, zur Hymne ihres Lebens gemacht. Das Allerwichtigste ist, dass du am Ende sagen kannst, My Way. Ich habe es auf meine Art gemacht. Ich bin meinen Weg gegangen. Schaut mal in Vers 17 und 19 rein, was dort passiert. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er damit rechnete, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch im Glauben empfing. Ja, Abraham hatte jahrelang, jahrzehntelang auf diesen Erben gewartet. Er hatte zwischendurch schon die Hoffnung aufgegeben. Und dann geschah dieses erstaunliche Wunder, Sarah wurde schwanger. Der Erbe war da. Gott meint es gut mit mir. Und nun das. Eine gerade geborene Hoffnung scheint brutal den Bach runterzugehen. Abraham wurde geprüft. Sein Glaube an Gott wurde geprüft. Und zwar im äußersten Maße. Nämlich indem das Leben des verheißenen Erben, der Kernpunkt der Verheißung, in Gefahr war. Und was tat Abraham? In ihm war ein starker, robuster Glaube gewachsen an Gottes Verheißungen. Eine Hoffnung, die durch nichts und niemand zerstört werden konnte. Und angetrieben von diesem Glauben nahm er seinen Sohn und ging auf diesen Berg. Er ging auf diesen Berg mit ihm. Und er wusste, Gott hat mir diesen einzigen Sohn verheißen und versprochen. Und er hat ihn mir geschenkt, als menschlich alles dagegen sprach. Er hat ihn mir aus dem erstorbenen Mutterleib meiner Frau gegeben. Er kann ihn auch aus dem Tod erwecken, wenn er will. Ja, so real die Möglichkeit war, dass sein einziger Sohn dort sterben würde, der Sohn, den er am meisten liebte, das bedeutet das Wort einziger, genauso real war für Abraham die Möglichkeit, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde. Und Abraham klammerte sich an die Wirklichkeit dieser Möglichkeit mit seiner ganzen Person. Wir können eigentlich sagen, Abraham fürchtete Gott mehr als den Verlust seines Sohnes. Er würde seinen Sohn tatsächlich sterben. Abraham war sich sicher, Gott meint es gut mit mir. Gott wird ihn aus den Toten auferwecken. Er wird seine Verheißung erfüllen. Und Abraham tat genau das. Er vertraute Gott, sodass Gott dann zu ihm sagt, ich habe erkannt, dass du mich fürchtest, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Echter Glaube hält nichts zurück. Es bedeutet, Gott über alles andere zu stellen, ihn und seinen Willen mehr als alles andere zu achten. Und wir müssen verstehen, wie krass das ist, was Abraham hier bereit ist zu tun. Seinen Sohn zu opfern, wäre ja schon furchtbar genug. Aber gerade im Kontext des alten vorderen Orients würde das krasse Folgen haben. Kinderlosigkeit stand sinnbildlich für Hoffnungslosigkeit, für Zukunftslosigkeit. Würde Abraham Isaak opfern, würde er damit aus der Perspektive der damaligen Kultur seine Hoffnung, sein Leben, seine Sicherheit hingeben. Aber Abraham war dazu bereit. Er war bereit, das, was er am meisten liebte, woran sein Herz, seine Hoffnungen, seine Träume hingen, für Gott aufzugeben. Er hielt nicht zurück. Merken wir, wie tief echter Glaube geht? Er ist so viel mehr als einfach eine einmalige kognitive Entscheidung, die wir irgendwann mal getroffen haben. Wie sehr unser Herz anpackt, Gott zu glauben, kann manchmal bedeuten, dass wir unsere Träume, Ziele und Wünsche loslassen müssen, damit er sich in unserem Leben verherrlichen kann. Es kann dazu führen, dass wir ihm immer wieder unsere eigenen kleinen Königreiche, die für uns Sicherheit und Zukunft bedeuten, hinlegen. Es bedeutet, Gott mehr zu lieben als die Dinge, die er mir geschenkt hat. Glaube hält nichts vor Gott zurück. Auch keinen einzelnen Bereich meines Lebens. Er führt dazu, dass wir Gott als König unseres Lebens sehen und verstehen, dass unser gesamtes Dasein ein großes Opfer zu seiner Ehre sein sollte. Wir haben dieses Leben geschenkt bekommen, um unseren König und Erlöser zu verherrlichen. Die Luft, die jetzt gerade in deinen Lungen ist, hat dir Gott dazu gegeben, um ihn groß zu machen. Das müssen wir immer mehr verstehen. Unser gesamtes Dasein ist nur dazu da. Glaube hält nichts vor Gott zurück. Auch nicht diese kleinen, geheimen Sünden, die wir mit uns rumtragen und die uns so schwer fallen, sie loszulassen, zu bekennen vor Gott, weil es weh tut. Ich weiß nicht, womit du gerade zu kämpfen hast. Aber manchmal kann das bedeuten, dass wir nicht zurückhalten vor Gott, dass wir bekennen und offen bekennen: Herr, ja, ich habe damit zu kämpfen und ich bereue meine Sünde. Auch wenn es weh tut, auch wenn das bedeutet, dass ich mich klein machen muss vor Gott. Und auch vielleicht vor anderen. Und vielleicht steckt hier auch eine ganz praktische, konkrete Anwendung für dich als jungen Christen. Du stehst noch relativ am Anfang deines Lebens. Du hast deine Vorstellungen und Ziele vom Leben und deine Wünsche und Pläne. Und ich will dich ermutigen, geh damit zu Gott. Leg sie in seine Hand und sag: Hier ist mein Leben. Hier ist mein Leben. Hier sind meine Vorstellungen, meine Ziele. Ich möchte nichts vor dir zurückhalten, Herr. Und wenn du nicht willst, dass ich diesen Weg gehe, dann halte mich auf. Ich will das tun, was dich verherrlicht. Was wird die Hymne deines Lebens sein? My way, my way? Oder alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein. Das ist Abrahams Geschichte. Eine Geschichte, die uns motivieren und herausfordern soll, aber die noch mehr tut. Sie ist ein Schatten einer viel größeren Geschichte, die uns erst recht motivieren soll, Gott zu glauben und zu folgen. Es ist die Geschichte Gottes mit seinem Sohn. Christus war seinem Vater gehorsam und verließ seine absolut herrliche Heimat für dich und mich. Und er kam in ein Land, in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und er lebte alle Tage auf der Erde im perfekten Gehorsam und Glauben und versagte nicht einmal darin, dem Vater zu vertrauen, anders als Abraham. Und er stellte seinen Willen voll und ganz unter den Willen des Vaters. Er ging einen unglaublichen Schritt des Gehorsams. Er sprach aus: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und so kam es, dass viele Jahre nach Abraham wieder ein Vater mit seinem Sohn auf einen Berg ging, einen Hügel außerhalb von Jerusalem. Aber diesmal wurde der Sohn geopfert, hingegeben, zerschlagen, für dich und mich. Der Vater ließ seinen gerechten Zorn über unsere Sünde auf ihn fallen. Für unseren Unglauben, unseren Götzendienst, unsere verlorenen Herzen hing er dort. Und wozu ich dich aufrufen will, ist deshalb: Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Dort siehst du, dass der Vater aus tiefster Liebe bereit war, seinen eigenen Sohn, das, was er am meisten liebte, nicht zurückzuhalten, sondern am Kreuz für dich und mich hinzugeben. Und wenn du das siehst, dann kannst du sagen: Ich habe erkannt, dass du mich liebst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Du hast ihn für mich gegeben. Mich unendlich reich beschenkt. Ich habe alles in ihm. Ich will ganz neu anfangen, dir zu glauben und nachzufolgen. Das wünsche ich uns von Herzen. Amen. Ich will noch kurz beten. Danke, Vater, für diesen Tag. Danke für dein lebendiges Wort. Ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort auch heute noch sprichst. Und ich bitte dich, dass du uns Glauben schenkst, dass du mir Glauben schenkst, der nichts zurückhält, der trotz allem vertraut, der mehr sieht als das, was vor Augen ist, und der dir gehorsam folgt. Bewirke das durch deinen Geist in uns allen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.